was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil unserer Reihe Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Es ist spannend zu sehen, was es so für eine Vielfalt gibt. Und manche sagen, naja, ist doch schön, wenn man verschiedene Kirchen hat und verschiedene Konfessionen hat, kann sich jeder die aussuchen, die ihm gut gefällt. Aber ob das so gedacht und so von Gott gewollt ist, das bezweifle ich. Denn das ist eher die Sache, dass je mehr verschiedene Kirchen wir haben, desto mehr falsch ist es auch dabei. Falsche Lehren und falsche Hintergründe und Verführung und Probleme. Eigentlich möchte Gott eine Einheit haben. Eine Einheit. Aber nicht, wie das die Ökumene macht, dass man sagt, okay, wir treffen uns auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner und dann gucken wir mal, was da noch übrig bleibt, sondern eine Einheit durch das Wort. Dass wir das Wort studieren und dass wir die Bibel lesen und durch das Lesen der Bibel, durch den Heiligen Geist, alle zur gleichen Kenntnis der Wahrheit finden und dadurch die Einheit finden. Deswegen ist auch diese Reihe dafür gedacht, nicht um irgendjemand zu kritisieren, sondern um zu zeigen, dass der Heilige Geist uns daran führt. Wie können wir biblische Wahrheiten erkennen und biblische Wahrheiten auch beurteilen und auch zur Einheit des Glaubens finden, zu dem Glauben, den die Bibel uns zeigt. Heute haben wir den dritten Teil, nämlich die reformierte Kirche. Und zwar, wir haben 5 Blöcke insgesamt. Der erste Block, da geht es um die Großkirchen. Da hatten wir erstens die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, zweitens die evangelische Kirche und drittens heute die reformierte Kirche. Der zweite Block wird nachher über die Freikirchen gehen, der dritte Block über die Sekten und Sondergemeinschaften, der vierte Block über die Weltreligionen und der fünfte Block über Denk- und Denkrichtungen und Philosophien. Gut, aber bevor wir damit starten, lade ich Sie herzlich ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Großer, allmächtiger Gott, wir beten dich an und loben und preisen dich. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast, dass du uns gewollt hast, dass du uns in deinem Wort so deutlich zeigst und sagst, was die wichtigsten Dinge dieser Welt so auf sich haben. Herr, was der Sinn des Lebens ist und wohin das Ganze einmal führen wird. Und Herr, aber auch, dass wir Orientierung finden für unser Leben, was wahr ist und was nicht wahr ist. Hab Dank, dass wir dein Wort dafür haben dürfen, was uns diese Wegweisung und Orientierung schenkt. Hilf, dass wir es auch beachten, dass wir es lesen, dass wir dich dadurch besser kennenlernen und auch deinen Plan für diese Welt und für unser Leben. Habt ihr Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, Teil 3, die reformierte Kirche. Wir haben wieder 4 Teile in diesem Vortrag. Erstens die Geschichte und die Verbreitung der reformierten Kirche. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Kommen wir zum ersten Punkt, Geschichte und Verbreitung. Die reformierte Kirche kommt auch vom Ursprung her aus der Zeit der Reformation. Wir hatten Martin Luther in Deutschland, der hat 1517 die 95 Thesen dort an die Kirchentür von Wittenberg geschlagen und dann war das der Startpunkt für die Reformation. Wir hatten aber auch in Europa, in diesem deutschsprachigen Gebiet oder auch französischsprachigen Gebiet, noch weitere Reformatoren. Wir hatten zur gleichen Zeit den Huldrych Zwingli in Zürich, in der Schweiz, und wir hatten auch den Johannes Calvin in Genf. Und die drei haben sich teilweise gegenseitig beeinflusst. Sie haben ihre Schriften gelesen, sie haben voneinander profitiert. Und das war sicherlich auch von Vorteil, dass man das lesen und sehen konnte, was der andere so durch Gottes Geist herausgefunden hat und sie selbst zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind. Und sie haben viele, viele Dinge gleich in ähnlich gehabt. Es gab auch einige Punkte, wo sie dann verschiedener Meinung waren. Es war vor allen Dingen die Frage des Abendmahls. Da gab es den größten Streit zwischen ihnen. Zwingli und Calvin waren der Meinung, dass das Abendmahl ein rein symbolisches Mahl ist. Dass das nur ein Gedenken an Jesu Tod und Auferstehung ist. Während Martin Luther doch diese Meinung vertrat, dass Jesus schon gegenwärtig ist irgendwo im Leib, im Brot oder im Wein mit dabei ist. Ja, und darüber haben sie so zerstritten, dass sie nicht miteinander konnten und nicht zusammengehen konnten. Aber Zwingli und Calvin, die waren ziemlich ähnlich und einig in ihrer Theologie. Und Zwingli war der zuerst die Dinge so gesagt hat. Und Calvin hat das dann übernommen oder auch selbst studiert und das gleiche Horn geblasen. Aber Calvin hat das eben sehr viel weiter und breiter gestreut. Zwingli war in Zürich und Calvin in Genf. Und in Genf hat Calvin sehr viel Einfluss gehabt. Und zwar, weil eben in Genf war der Vorteil, in Frankreich gab es Verfolgung. Und die ganzen Hugenotten sind alle aus Frankreich geflohen. Natürlich, manche sind auch geblieben und auch verfolgt und umgebracht worden, aber viele sind auch geflohen nach Genf und in die Schweiz. Und ich habe übrigens auch hugenottische Vorfahren. Das ist interessant, wenn man mal schaut. Viele, die irgendwo hier in Deutschland oder auch in der Schweiz aufgewachsen sind, haben Vorfahren von den Hugenotten, weil die eben nach Deutschland und in die Schweiz damals geflüchtet sind. Und gerade Genf war der Ort, wo die meisten angekommen sind und wo sie auch die größte Freiheit hatten, ihren Glauben zu leben. Und Calvin hat auch sehr darauf geachtet, dass die Flüchtlinge ihren Glauben, dass sie aufgenommen worden sind, versorgt worden sind und auch ihren Glauben frei leben konnten. Auf jeden Fall ist eigentlich Calvin der Gründervater der reformierten Kirche. Ja, die Verbreitung. Die reformierte Kirche hat weltweit ungefähr 80 Millionen. Das ist also ziemlich viel. Warum? Weil der Calvinismus hat sich sehr weit verbreitet, gerade außerhalb Europas auch. Nordamerika ist es sehr, sehr stark, der Calvinismus. Oder auch Australien und anderen Gebieten. Ja. In Deutschland waren 170.000. 170.000 Christen, die der reformierten Kirche angehören. Das weiß man und merkt man gar nicht so, weil die gar nicht so in Erscheinung treten. Aber es ist Folgendes. Sie nennen übrigens auch, werden auch Presbyterianer genannt, in den USA vor allen Dingen. Das ist eine Gruppe von der reformierten Kirche, aber das ist mit eines der größten und Hauptgruppen der reformierten Kirche selbst. Und hier habe ich nochmal in dieser Grafik nochmal diese drei Kirchen, die zusammen die Landeskirche, die evangelische Kirche in Deutschland bilden. Und zwar einmal die evangelisch-lutherische Kirche, die hatten wir in Thema 2 uns angeschaut. Dann die evangelisch-reformierte Kirche, die gucken wir uns heute an, und noch die evangelisch-unierte Kirche. Ja. Die evangelisch-lutherische Kirche, die hat sich auf Luther berufen und die Lehren Luthers hochgehalten. Die evangelisch-reformierte Kirche hat sich auf Calvin berufen und Calvins Lehren hochgehalten. Und die unierte Kirche hat versucht, Kompromiss zwischen den beiden zu finden und zusammenzubringen, aber es hat nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Ja. Und so ist eben auch die evangelische Kirche Deutschland ist eben eine übergeordnete Institution über diese drei Teile, die drei Kirchen. Und zwar jede dieser drei Kirchen hat auch eine eigene Lehre, eine eigene Konfession und eine eigene Grundlagen, und obwohl sie jetzt in diesem Bund, übergeordneten Bund zusammengeschlossen sind. Ja, hier habe ich nochmal die Karte der Verbreitung. Und wenn man das sich mal anschaut, gerade die blauen Flächen, die meisten blauen Flächen, die außerhalb Europas sind, das sind alles Calvinisten, ja, Presbyterianer oder auch reformierte Kirche. Ja. Und da sieht man nochmal, wie weit sie verbreitet sind. Die lutherische Kirche hat sich vor allen Dingen in Deutschland natürlich und auch Skandinavien ausgebreitet. Ja, da schauen wir uns mal an, die Übereinstimmungen mit der Bibel. Auch die reformierte Kirche hat die vier Prinzipien der Reformation in sich vereinigt, nämlich die vier Solis. Einmal Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia und Sola Fide. Sola Scriptura heißt, das war immer das Gegenstück zum Papsttum, zur katholischen Kirche. Die Kirche sagte, die Tradition steht über der Schrift. Sola Scriptura heißt allein die Schrift, nur die Bibel ist die Grundlage und sonst nichts. Und alles andere, was man außerhalb der Bibel hat, muss man an der Bibel prüfen. Die Bibel ist das oberste Prüfinstrument, mit dem alles andere angeschaut werden muss. Das gilt übrigens heute immer noch für alle, für uns alle. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und nicht versuchen, unsere Lehren unserer Kirche zu verteidigen. Sondern es geht darum, dass wir die Bibel lesen und dass wir dort das finden, was Gott uns sagen möchte. Was Gott hineingelegt hat und womit er uns ansprechen möchte. Wenn wir immer nur das versuchen herauszufinden, was ich sowieso schon weiß, um bestätigt zu werden, dann werden wir niemals wachsen. Wir müssen die Bibel lesen mit einem offenen Verständnis und mit der Bitte des Heiligen Geistes, dass er unsere Gedanken erfüllt und dass wir das erkennen und hören, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Solus Christus, das bedeutet, dass wir Erlösung nur durch Jesus Christus haben, nicht durch eigene Leistungen und durch eigene Werke. Er ist für uns gestorben und er ist unser Hohepriester, er tritt für uns ein. Sola Gratia heißt, es ist Gnade Gottes, wir haben es nicht verdient, wir können nichts dazu tun, Gott schenkt uns die Erlösung. Und Sola Fide heißt, wir nehmen sie an, die Erlösung, allein durch den Glauben. Der Glaube ist das Instrument, wodurch wir das Geschenk annehmen. Nicht durch Glaube und Werke oder eigene Leistungen, sondern nur der Glaube. Weitere Übereinstimmungen mit der Bibel finden wir. Punkt 5, die Wiederkunft Jesu. Sie haben auch eine Naherwartung, dass sie glauben, Jesus kommt bald wieder und dass man sich darauf vorbereiten muss. Und Wiederkunft Jesu spielt in der reformierten Kirche eine größere Rolle als in der lutherischen Kirche. Sechstens, die Lehre von Gott. Auch hier haben wir Übereinstimmung sowohl mit der lutherischen Kirche als auch mit der Bibel generell. Ja, dass sie sagen, der Charakter Gottes und die Eigenschaften Gottes, ja, und dass das hier auch genauso ist, wie die Bibel uns das zeigt. Siebtens, die Jungfrauengeburt. Ja, sie glauben auch, dass Maria Jungfrau war, als Jesus geboren hat und dass es ein Wunder Gottes war, die Zeugung Jesu. Achtens, der Himmel. Ja, sie haben auch eine sehr starke Erwartung auf das, was nach der Wiederkunft kommt. Ja. Und deswegen haben sie auch gerade über die Endzeit einiges, wo sie sagen, das ist wichtig. Ja, so Prophezeiungen, die sie lesen und studieren, teilweise aber auch in die falsche Richtung gehen. Ja. Gut, Punkt 3, Abweichungen von der Bibel. Und ich muss nochmal betonen, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann möchte ich nicht irgendeine Kirche schlecht machen oder verurteilen. Es geht nicht um Verurteilen, sondern es geht darum, um Dinge zu beurteilen. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir die Bibel kennen und dass wir das, was andere sagen, beurteilen können. Mich beurteilen heißt, dass wir sagen können, okay, hier ist Wahrheit und hier ist eine Abgrenzung gegenüber der Unwahrheit. Das ist aber wichtig zu erkennen. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung, zu erkennen, wo wirkt Gottes Geist und wo wirkt er nicht. Wo ist ein anderer Geist oder wo sind auch falsche Lehren? Denn es gibt in jeder Kirche gibt es aufrichtige Christen, Menschen, die auch wirklich Jesus nachfolgen und auch gerettet sind. Aber es geht hier um das System, um die Lehren. Und da muss man halt sagen, ist nicht immer alles richtig. Also Punkt 3, Abweichungen von der Bibel. Ein ganz wichtiger Punkt, wo man wirklich sagen muss, der leider sehr stark bei Calvin ausgeprägt war und wo er auch nach langen Diskussionen mit Luther und mit anderen nicht von lassen wollte, war die Frage der Prädestination, Vorherbestimmung. Es gibt einige Bibeltexte, die man so auslegen könnte, die auf den ersten Blick so erscheinen. Aber es gibt so viele andere Bibeltexte, die das deutlich anders zeigen. Zweitens die Sonntagsheiligung. Drittens die unsterbliche Seele. Viertens die Säuglingstaufe. Und fünftens, sie glauben, dass das Gesetz, die 10 Gebote, durch Christus aufgehoben, abgetan wurden. Ja, also nochmal zum Ersten die Prädestination, Vorherbestimmung. Das Problem bei der Vorherbestimmung ist, dass sie, wenn das wirklich wahr wäre, dass eigentlich Gott den Menschen keine Freiheit geben würde. Denn wenn er schon vorherbestimmt, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird, was kann der Mensch? Natürlich kann er sich immer noch entscheiden und so tun, als ob, und dass der Mensch denkt, er wäre frei, aber eigentlich ist er gar nicht frei, weil Gott es vorherbestimmt. Deswegen ist die Lehre der Vorherbestimmung ist eigentlich gegen das oberste Prinzip Gottes, dass Gott Liebe ist und weil er Liebe ist, jedem Menschen die freie Wahl und die freie Entscheidung lässt. Zweitens, die Prädestination hat auch ein Problem mit der Frage der Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott wirklich vorherbestimmen würde, welcher Mensch gerettet wird und wer nicht gerettet wird, Denn könnten am Ende die sagen, die verloren gehen, Gott, du bist schuld, dass ich nicht gerettet bin. Und wenn Gott schuld wäre, dass ein Mensch nicht gerettet ist, dann müsste Gott ihn eigentlich auch in den Himmel nehmen. Weil wenn Gott schuld daran ist, dann könnte er nicht aus dem Himmel ausschließen. Das heißt, es kann und darf im letzten Gericht niemals der Fall auftreten, dass ein Mensch sagen kann, Gott ist schuld, dass ich nicht gerettet bin. Es ist immer der Mensch, der sündig ist und der fehlerhaft ist und der sich falsch entschieden hat und deswegen nicht dabei ist. Wenn Gott einmal schuld wäre, dann könnte es nämlich sein, dass diese Schuld Gottes auch in der Ewigkeit irgendwann wieder auftreten könnte und dass Gott auch die Sünde, die Ungerechtigkeit dann irgendwo weiter pflegen könnte. Und das wäre die Katastrophe. Das kann nicht sein, das kann nicht gehen. Ja. Deswegen, die Vorherbestimmung ist gegen das Prinzip des Charakters Gottes und gegen das Prinzip der Freiheit des Menschen, selbst zu entscheiden, selbst zu wählen. Im Bibeltext habe ich dazu, da heißt es im 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das deutlich? Ja. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wenn Gott doch allmächtig ist und will, dass alle gerettet werden, warum werden nicht alle gerettet? Weil Gott die Freiheit des Menschen, sich zu entscheiden, über alles andere stellt. Weil Gott die absolute Liebe ist. Und weil er Liebe ist, lässt er den Menschen die Freiheit. Er könnte auch alle Menschen zwingen, gerettet zu werden. Könnte er, natürlich könnte er das. Aber wenn Menschen gezwungenermaßen im Himmel sein werden, das wäre kein Himmel mehr. Stell dir vor, da sind da oben Menschen und die murren und sagen, ich will da gar nicht hier sein, das ist doch gar nicht schön hier, ich habe gar kein Bier und kein Fernsehen mehr hier. Und ja, wäre doch nicht schön. Das wäre doch. Deswegen, Gott möchte nur die Menschen dort haben, die dort sein wollen, die freiwillig sich entschieden haben, dort zu sein. Und wenn die Prädestination stimmen würde, dann wäre das alles nicht der Fall. Es ist so, Gott weiß, wer gerettet wird. Das ist richtig, weil Gott allwissend ist. Und er weiß auch schon, wer sich wie entscheiden wird, wer dabei sein wird und wer nicht. Aber sein Vorherwissen und sein Vorherbestimmen sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Gott sein Vorherwissen nutzen würde, um uns Menschen das zu sagen, was er weiß, dann gäbe es wieder ein Problem. Wenn Gott dir sagt, in 10 Minuten wirst du das und das machen, dann kannst du machen, was du willst. Du willst das machen, weil Gott das ja schon wusste, dass du es machen wirst. Und in dem Moment würde Gott dich eigentlich vorherbestimmen, in dem Moment, wo er dir sagt, was du machen wirst. Aber weil Gott uns das nicht sagt, haben wir die Freiheit. Er weiß zwar, was wir tun werden, aber wir haben trotzdem die Freiheit, das zu tun oder zu lassen, wie wir wollen. Und deswegen ist Vorherwissen nicht vorherbestimmen. Ja. Die Bibel sagt nur, dass Gott eigentlich jedem Menschen dazu bestimmt hat, gerettet zu werden. Weil er Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Aber nur wenige sind auserwählt. Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das heißt, dass nur Gott am Ende, nur die Auserwählten, nur dann bei ihm sein werden, die auch sich dafür entschieden haben und die Ja gesagt haben. Die Mehrheit der Menschen sagt nicht Ja. Deswegen, die Wiederherbestimmung ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch für viele Christen, auch für viele Christen aus der reformierten Kirche ein inneres Problem darstellt, weil sie irgendwo merken, das kann nicht sein und übereinstimmen mit der Liebe und dem Charakter Gottes. Punkt 2 an Abweichungen der Lehren von der Bibel, das ist die Sonntagsheiligung. Auch sie haben, wie fast alle anderen protestantischen, evangelischen Kirchen, den Sonntag einfach übernommen von der katholischen Kirche und haben das nicht reformiert. Ja, denn die Reformation ging ja noch weiter. Die hatte nicht aufgehört mit Luther. Die ging ja noch weiter. Obwohl die Lutheraner haben dann danach sich nur noch auf Luther berufen und gesagt, Luther hat gesagt, Luther hat gesagt. Und damit war eigentlich Luther nachher der Maßstab für ihr Denken und ihr Handeln und ihre Lehre und nicht mehr die Bibel. Ja, deswegen, Sonntagsheiligung ist bei ihnen auch zu finden. Im 1. Mose Kapitel 2, Vers 2 und 3 lesen wir dazu. Das ist bei der Schöpfung gewesen. Gott ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Bei der Schöpfung hat Gott an 6 Tagen die Welt geschaffen und am 7. Tag hat Gott geruht. Warum hat er geruht? Weil er müde war? Nein. sondern weil er sich gefreut hat in seiner Schöpfung und weil er als Vorbild für uns Menschen geruht hat. So hat Gott den Sabbat eingesetzt bei der Schöpfung. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil der Sabbat für den Menschen gemacht worden ist und nicht für die Juden. Am Sinai hat Gott den Sabbat auch nochmal gegeben, bei den 10 Geboten. Aber die 10 Gebote gelten auch übrigens für alle Menschen, nicht nur für die Juden. Ja. Deswegen ist der Sabbat ein Zeichen, dass wir mit Gott leben, zu Gott gehören und dass wir Gottes Kinder sind. Drittens, die dritte Lehre, die von der Bibel abweicht, das ist die Lehre der unsterblichen Seele. Das hatten wir auch schon bei der katholischen und bei der evangelischen Kirche, aber hier haben wir es auch nochmal. In 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16 schreibt Paulus: Der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Die Bibel sagt eindeutig, es gibt keine unsterbliche Seele des Menschen. Der Mensch hat keine Seele, der Mensch ist eine Seele. Und hier in dem Text steht, dass Gott allein Unsterblichkeit hat. Und im 1. Korinther 15 heißt es, dass Gott dann, wenn die Gläubigen auferstehen werden zum ewigen Leben, dass Gott ihnen dann Unsterblichkeit verleihen wird. Die haben es nicht von sich selbst, sondern Gott gibt ihnen die Unsterblichkeit mit dem neuen Körper, den sie dann haben werden. Nicht irgendwo als körperlose Seelen umherschweben, sondern mit einem neuen Körper werden wir dann leben, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Makel, ohne Schmerz, ohne Geschrei und ohne Tod. Und das wird eben ein wunderbares Leben sein. Deswegen, die Lösung für den Tod ist nicht, dass wir weiterleben. Es gibt kein Leben während des Todes, sondern ein Leben nach dem Tod, in der Auferstehung, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sein werden. Viertens, die Säuglingstaufe. Auch die Reformierten haben wie Luther und auch wie das Papsttum die Säuglingstaufe beibehalten. Im Gegensatz dazu finden wir Markus 1, Vers 9 und 10 die Aussage, wie Jesus getauft wurde. Da heißt es: Und es begab sich zu der Zeit, als dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg und dann weiter beschrieben. Das heißt, er war im Jordan, er wurde getauft und stieg dann aus dem Wasser heraus. Das Wort, was hier steht, und er ließ sich taufen von Johannes im Jordan, das hieß das griechische Wort Baptizo. Und Baptizo heißt untertauchen in der Grundwortbedeutung. Das heißt, hier steht eigentlich im Grundtext, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich untertauchen von Johannes im Jordan. Also es war nicht besprengen, ein paar Tropfen, und es war auch nicht als Baby, sondern Jesus ist untergetaucht worden als erwachsener Mann, weil er sich dazu entschieden hat. Jetzt könnte man sagen, nein, warum hat Jesus sich taufen lassen, wenn er noch keine Sünde hatte? Die Taufe des Johannes war ja eine Taufe zur Vergebung der Sünden, der Buße. Jesus hat das nicht nötig gehabt. Aber er hat es doch nötig gehabt. Warum? Die Johannestaufe war eigentlich nur eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Deswegen hat auch der Johannes gezögert, Jesus zu taufen, weil er wusste, Jesus hat keine Sünde. Aber die christliche Taufe nachher hat noch mehr Aspekte gehabt. Und ein Aspekt war eben auch, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist bei der Taufe. Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus: Tut Buße, lasst euch taufen, damit ihr empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und deswegen war bei Jesus war es so, für ihn war die Taufe nicht als Schuldbekenntnis, sondern für ihn war die Taufe, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Denn die Taube kam herab, das war der Heilige Geist in Form einer Taube, und die Stimme vom Vater sprach zu den Menschen und zu Jesus, dass er Gottes Sohn wäre. Aber das heißt, seine Taufe war eine Salbung mit dem Heiligen Geist für seine Aufgabe, die er jetzt begonnen hatte. Denn vorher war er 30 Jahre lang Zimmermann und jetzt sollte er den Messias-Dienst beginnen. Und dafür brauchte er den Heiligen Geist in besonderem Maße. Und deswegen war hier die Taufe Jesu eine bewusste Taufe und eine Taufe eines erwachsenen Menschen durch Untertauchen. Die Säuglingstaufe ist eigentlich nach der Bibel gar keine Taufe. Das ist eine Besprengung mit ein bisschen Wasser, das ist aber keine Taufe. Fünftens, das Gesetz wurde durch Christus abgetan. Und mit Gesetz meinen Sie jetzt hier alle Gesetze. Das Zeremonialgesetz und das Sittengesetz, die 10 Gebote und alles. Und dazu bringen Sie meistens den Text in Kolosser 2, Vers 14. Da steht nämlich, er hat den Schuldbrief getilgt der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Und die alte Luther hat nämlich hier übersetzt, er hat die Satzungen oder das Gesetz hat er mit seinen Forderungen an das Kreuz geheftet. Aber das steht hier nicht. Im Kontext steht auch nicht Gesetz, sondern hier steht der Schuldbrief. Er hat den Schuldbrief an das Kreuz geheftet. Was ist denn der Schuldbrief, der hier ans Kreuz geheftet worden ist? Der Schuldbrief ist meine Sünde, meine Schuld. Jesus hat meine Schuld am Kreuz getragen. Und Gott hat meine Schuld, als Jesus am Kreuz hing, hat er meine Schuld auf Jesus gelegt. Und deswegen ist meine Schuld am Kreuz Jesu angeheftet worden. Und damit aufgehoben. Ja. Weil Jesus meine Schuld getragen hat, ist damit meine Schuld bezahlt worden und ich bin frei. Deswegen, der Schuldbrief ist getilgt. Das ist die Sünde, die gegen mich spricht und nicht das Gesetz. Wenn ich sündige, gibt es zwei Möglichkeiten, um wieder gut dazustehen. Entweder ich bekomme meine Sünde vergeben oder ich muss sie büßen oder muss, wenn ich zu schnell fahre, muss ich bezahlen oder wie auch immer. Also ich bin der verurteilt dafür und muss in irgendeiner Form das wieder gut machen. Oder ich ändere das Gesetz. Und wenn ich das Gesetz ändere und sage, na okay, es gibt kein Gesetz mehr, zu schnell zu fahren, da kann man nicht mehr verurteilt werden, denn nicht zu schnell gefahren, aber wenn es das Gesetz nicht gibt, dann werde ich nicht verurteilt. Da jetzt aber Christus, wenn Jesus das Gesetz geändert hätte, dann hätte es ein Problem gegeben. Hätte er das Gesetz hier gleich am Anfang ändern können, als Adam und Eva gesündigt hatten und die Frucht gegessen hatten. Hätte Gott auch sagen können, gut, ich hatte euch zwar verboten, davon zu essen, aber ich ändere kurz mein Gesetz und sage, okay, ihr dürft davon essen. Und dann habt ihr es nicht mehr betreten und dann ist es auch wieder gut. Hätte machen können. Das Problem war aber, dann hätte Gott den Ungehorsam gut geheißen und damit eigentlich verewigt. Denn es hätte für diesen Ungehorsam keine Sühne geben können. Ja. Das heißt, Gottes Gesetz kann man auch gar nicht ändern. Warum nicht? Weil Gottes Gesetz ein Ausdruck seines Charakters ist. Das Zeremonialgesetz, das ist nur ein Hinweis, ein Schatten auf das Zukünftige, nämlich auf das Opfer Jesu, dass er für uns sterben würde, dass er das Lamm Gottes ist, was am Kreuz unsere Sünde trägt. Aber die 10 Gebote sind ein Ausdruck der Liebe, nämlich der Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Es ist, ist die gleiche Seite, sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Und von daher ist es ganz klar, wenn das Gesetz hätte geändert werden können, hätte Jesus nicht für uns sterben brauchen. Aber gerade weil das Gesetz ewig ist und unveränderlich ist, ein Ausdruck von Gottes Charakter ist, deswegen musste Christus ans Kreuz gehen und für uns die Schuld tragen und deswegen sind wir frei. Die Bibel sagt eindeutig, dass der Schuldbrief ans Kreuz geheftet worden ist und nicht das Gesetz. Ja. Es gibt so viele Bibeltexte, die zeigen, dass das Gesetz auch im Neuen Testament noch Gültigkeit hat, sogar auch in der Endzeit. Das Kennzeichen der Gläubigen der Endzeit steht, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das heißt, drei Merkmale haben die Gläubigen der Endzeit. Sie haben Geduld, auf das Kommen Jesu zu warten. Zweitens, sie halten die Gebote, die 10 Gebote. Und drittens, sie haben den Glauben an Jesus, oder den Glauben wie Jesus. Ja, das war der dritte Punkt, Abweichungen von der Bibel. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Wenn wir es jetzt gesehen haben, dass es jetzt einige Lehren gab oder gibt in der reformierten Kirche, was kann man einem Christen sagen, der aus der reformierten Kirche kommt? Oder auch den anderen, die vielleicht zuhören, zuschauen und jetzt nicht reformierte Christen sind. Denn diese Hinweise und Ratschläge sind eigentlich für alle Christen immer gut. Aber es ist besonders etwas, wo man überlegen könnte, wenn es da irgendwo mit der Prädestination Schwierigkeiten gibt, wie kann man da damit umgehen? Erstens, die Bibel lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen und ausleben. Viertens, keine falsche Heilsgewissheit haben. Und fünftens, die Wichtigkeit der 10 Gebote, nämlich den Gehorsam. Gucken wir uns mal die Dinge beim Einzelnen an. Erstens, Bibel lesen. Wir finden einen Bibeltext im 1. Timotheus 3, Vers 16 und 17, wo wir einen wichtigen Vers haben. Nämlich, Paulus sagt, denn alle Schrift von Gott eingegeben Es nütze zur Lehre, so zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ja. Hier haben wir die Aussage, dass die Schrift, und zwar die ganze Schrift, von Gott eingegeben ist. Es gibt jetzt einige Spezialisten, die sagen, naja, okay, nur ein Teil, die Bibel enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht Gottes Wort. Nein, hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht 80%, nicht 90%, nicht 99%, alles vollkommen. Deswegen ist sie auch Gottes Wort. Deswegen können wir uns auch darauf verlassen, dass was da drin steht, dass es wahr ist, dass wir hier keinen irgendwelchen Gehirngespinsten nachlaufen. Und dass die Bibel eine Wirkung hat, nämlich welche Wirkung zur Lehre. Wenn sie nütze zur Lehre ist, dann heißt das, dass wir durch die Bibel die richtige Lehre erkennen können. Und genau darum geht es in diesem ganzen Seminar. Das heißt, dass wir sehen können, was sagt die Bibel zu den Lehren der Kirche. Nicht, was sagt die Kirche über die Bibel, sondern was sagt die Bibel über die Kirchen. Wo finden wir Aussagen, die gut sind, Bestätigung oder dass die Bibel die korrigiert. Das heißt, die Bibel ist nütze zur Lehre. Nicht der Katechismus, nicht andere gute Bücher. Die Bibel ist nützlich zur Lehre. Zur Rechtweisung, zur Besserung. Das heißt, die Bibel möchte uns zurechtweisen. Nicht wir sollen sie kritisieren, sondern die Bibel kritisiert uns und zeigt uns, wo wir noch Schwächen haben oder Fehler haben oder noch Dinge ändern sollen. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das Ziel ist immer, dass Gott den Menschen nicht niederdrücken will, sondern dass Gott den Menschen zum Licht führen will. Gott will den Menschen zur Wahrheit führen. Gott will den Menschen in die Ewigkeit führen, dass der Mensch bei Gott in der Ewigkeit sein kann. Deswegen ist die Erziehung hat immer den Zielpunkt, das Beste für den Menschen zu machen. Manchmal tut Erziehung weh, das ist richtig. Aber am Ende kommt immer das Beste raus. Ja. Gott führt uns so, wie wir es selbst tun würden, wenn wir an seiner Stelle wären und den Überblick hätten, den er hat. Und die Schrift ist dazu gut, dass wir als Menschen Gottes, dass wir vollkommen werden, zu allem guten Werk geschickt, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir durch die Bibel eine Beziehung zu Jesus haben und seinen Charakter widerspiegeln. Deswegen, Bibel lesen ist ganz wichtig. Wenn wir die Bibel nicht lesen, dann kann in unserem Leben nichts vorwärts gehen. Dann werden wir nicht neue Dinge erkennen können und tiefer in den Glauben eindringen können. Wenn wir uns nur darauf verlassen, was der Pfarrer sagt oder der Pastor oder der Priester sagt, dann werden wir niemals wachsen. Wir müssen selber lesen. Lesen, drüber nachdenken, umsetzen und auswendig lernen. Das wird unser Leben verändern und beeinflussen. Jeden Tag sollten wir eine Stunde über eine Bibel lesen, darüber nachdenken, darüber beten, die persönlichen Andacht mit Gott. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Amos 3, Vers 7. Da heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Warum macht Gott das? Gott weiß, dass wir Menschen Hilfe brauchen. Und wenn er uns große Dinge offenbart, so die kleinen Dinge, die uns so passieren, die offenbart Gott uns nicht. Aber die großen Dinge dieser Welt, Weltgeschehen, das zeigt Gott uns, also damit wir nicht unvorbereitet sind, sondern damit wir wissen, was kommt, uns darauf einstellen und vorbereiten können, und dass wir dann nicht abfallen. Deswegen ist es so, dass die großen Dinge dieser Weltgeschichte, sagt Gott uns voraus. Deswegen müssen wir keine Angst haben, überrascht zu werden von irgendwelchen schlimmen Sachen. Ja. Und die Bibel sagt uns noch einige Dinge voraus, von Dingen, die jetzt, zwischen jetzt und der Wiederkunft Jesu noch liegen werden. Das ist höchst spannend, das zu studieren. Ja. Und das kann man auch entschlüsseln. Aber das machen wir jetzt nicht heute. Drittens, die persönliche Beziehung zu Jesus. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur Lehren kennen, nicht nur wissen, was Wahrheit ist, sondern dass wir auch Jesus Christus, den Herrn der Bibel und den Herrn der Wahrheit und den Herrn der Lehren kennen. Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das sind wichtige Worte. Nicht ich lebe. Sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus in mir lebt, dann habe ich die göttliche Natur in mir, weil Christus hat die göttliche Natur. Und dann wird er in mir mein Leben verändern. Ich lebe jetzt nicht mehr im Fleisch. Im Fleisch heißt in meinem alten leben in meinem alten Menschen, in meinem alten Denken, sondern ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes. Ich lebe jetzt im Geistlichen. Der neue Mensch ist ja auferstanden mit Christus. Und ich lebe jetzt so, wie Gott es möchte, mit neuen Gedanken, mit neuen Zielen, mit neuer Motivation, mit neuer Liebe. Und weil ich weiß, Jesus hat sich für mich dahingegeben aus Liebe. Und er liebt mich mehr, als ich ihn je lieben kann. Deswegen kann ich auch mit ihm in einer engen Verbindung leben. Ich lebe in Christus und mit Christus. Das ist ein ganz wichtiger Vers, Galater 2, Vers 20, dass wir wissen können, dass Christus in mir lebt. Viertens, keine falsche Heilsgewissheit. Es gibt auch manche reformierte Christen, die glauben, dass, wenn sie einmal bei Gott sind, nicht mehr abfallen können. Das heißt, dass sie eine Heilsgewissheit haben und meinen, ja okay, ich habe mein Leben Gott übergeben, aber sie wollen eigentlich ihr Leben nicht verändern. Sie ruhen sich auf der Gnade aus und haben dann manchmal auch Heilsgewissheit. Aber das kann auch eine trügerische Heilsgewissheit sein. Denn Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Das heißt, wenn wir unser Leben Gott übergeben, aber das nicht tun, was er sagt, ist es ein Zeichen dafür, dass wir doch unser Leben ihm nicht richtig übergeben haben. Dass wir doch nach unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Ideen, nach unserem eigenen Denken leben und nicht nach Gottes Willen leben. 1. Korinther 10, Vers 12. Dort sagt Paulus, darum, wer meint, dass er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Das bedeutet, dass er sagt, es ist möglich, dass wir auch abfallen können. Der Spruch, einmal gerettet, immer gerettet, ist nicht biblisch. Wir haben in der Bibel einige Beispiele, wo Menschen, auch sehr gläubige Menschen, wie der Salomo zum Beispiel, auch vom Glauben abgefallen sind und auch wieder zurückgekommen ist sogar hinterher. Das heißt, es ist möglich abzufallen. Und deswegen ruft uns Paulus auf, dass wir standhaft sein sollen, dass wir eine Heilssorge haben. Dass wir schauen, dass wir nicht vom Glauben abfallen. Dass wir uns aktiv darum bemühen, mit Jesus verbunden zu sein, dass er uns im Herzen wohnt. Ja, und der letzte Punkt, die Wichtigkeit der 10 Gebote. Gehorsam. Offenbarung 14, Vers 12. Hier werden die Gläubigen der letzten Zeit beschrieben. Zwei Verse weiter, in Vers 14, haben wir dann Jesu Wiederkunft beschrieben. Und das sind jetzt die Gläubigen direkt vor der Wiederkunft Jesu, in der heutigen Zeit, die heute leben. Und welche drei Merkmale haben sie? Hier steht, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Offenbarung 14, Vers 12. Geduld haben sie. Warum? Weil sie Jesu Wiederkunft scheinbar verzögert. Zweitens, sie halten die Gebote Gottes. Welche Gebote? Die 10 Gebote. Und drittens, sie haben den Glauben an Jesus. Das heißt, weil sie an Jesus glauben, sind sie erlöst. Und deshalb halten sie die Gebote aus Liebe zu ihm und nicht, um erlöst zu werden. Die Reihenfolge ist ganz wichtig. Erster Glaube für die Erlösung und als Folge dessen halte ich die Gebote gerne. Weil Jesus sie in mein Herz geschrieben hat und ich sie von innen heraus gerne tue. Und wenn hier steht, dass die Gläubigen der letzten Zeit die Gebote halten werden, dann heißt das, dass es das Gegenstück zu dem, was die antigöttlichen Mächte am Ende machen werden. Das Malzeichen des Tieres werden sie alle Menschen aufzwingen und aufdrücken. Aber die Gläubigen werden es nicht annehmen, weil sie Gottes Gebote halten und Gott treu sind und nicht den falschen Geboten einer anderen Macht folgen. Gott ruft uns auf, ihm zu folgen, mit ihm zu leben, seine Kinder zu sein, unser Leben ihm zu übergeben. Und er ruft uns auf, das zu tun, was er sagt. Gehorsam zu sein. Einfach nur tun. Weil er es sagt, weil er uns liebt und weil er weiß, was für uns gut ist, dass es unser Bestes ist. Ich lade Sie ein, dass Sie sich entscheiden für Jesus, für die Nachfolge Jesu und sich entscheiden, in Ihrem Leben Jesus hineinzulassen, dass er in Ihnen leben kann und dass er die Sünde und alles andere, was da drin ist, herauswerfen kann. Dass wir ihm jeden Tag ähnlicher werden und mit ihm verbunden sind. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen, dass wir auf einen guten Weg gehen können und dass wir auch in Liebe mit dir verbunden sind, um Gutes zu tun, dass du deine Liebe in unser Herzen hineinschreibst. Wir bitten dich, vergib uns, wenn wir manchmal aus eigener Kraft versucht haben, das Gute zu tun, sondern hilf, dass wir aus deiner Kraft leben, dass deine Kraft in unserem Leben sichtbar wird. Schenk du uns den Gehorsam ins Herz und die Liebe ins Herz, dass wir das gerne tun, weil du es sagst und weil du in uns das vollbringen wirst. Wir bitten dich, hilf, dass wir erkennen können, immer besser erkennen können, wo Wahrheit ist und wo die Wahrheit nicht ist. Dass wir unterscheiden lernen zwischen richtig und falsch, gut und böse. Herr, so bleib du bei uns, segne du uns und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, das war Teil Nummer 3. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema, Thema Nummer 4. Da geht es um die anglikanische Kirche. Die ist in Deutschland nicht so sehr verbreitet, aber trotzdem mal interessant zu sehen, was das zu bedeuten hat und wo sie verbreitet ist und was sie lehrt und so sagt.